Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir mal wieder einen klugen Kopf zu Gast und dazu noch einen, der mit seinem Kopf darüber nachdenkt, was in diesem Kopf so alles vor sich geht. Gerald Hüther gilt als einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Wie geht es Ihrem Hirn heute?
Ziemlich gut.
Besser als Ihre Stimme geht es Ihrem Hirn. Sie sind noch ein bisschen angeschlagen, wie viele in Deutschland gerade. Ja?
Das ist die große Grippewelle, ja.
Ja. Wissen Sie eigentlich selbst noch, wie viele Bücher Sie schon geschrieben haben?
Das ist jetzt peinlich, aber es stimmt, ich weiß es nicht.
Das ist nicht so peinlich, denn es wundert mich nicht. Gerald Hüther ist ein Vielschreiber. Und das Gute, im Gegensatz zu manch einem anderen Wissenschaftler, hat er die einfache Sprache nicht verlernt. Oder im Gegenteil, mussten Sie die mühsam lernen, einfach zu schreiben?
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Also Vielschreiber hört sich ja ganz komisch an. Also
stimmt aber doch.
Ich schreibe aber Bücher deshalb, weil mich bestimmte Themen quälen. Und weil ich auch spüre, dass das was Wichtiges ist. Und dann will ich es selbst verstehen und dann muss ich es, damit ich es verstehen kann, so in die Tiefe verfolgen, dass ich es auch jemand anders wieder erklären kann. Und das mache ich, indem ich ein Buch schreibe.
Also eigentlich schreiben Sie für sich selber?
Eigentlich schreibe ich, damit ich das besser verstehe und freue mich aber darüber, wenn ich es dann anderen auch erklären kann. Deshalb bin ich vielleicht auch Hochschullehrer gewesen.
Seine Bücher haben so einprägsame Titel wie »Etwas mehr Hirn bitte«, »Raus aus der Demenzfalle« oder »Jedes Kind ist hochbegabt«. Das hört man natürlich gerne. Und jetzt legt er das nächste vor, ein Buch über die Würde. Darüber reden wir zu Beginn. Vor allem aber wollen wir den Menschen hinter diesen vielen Büchern mal kennenlernen.
HR1 Genau meins.
In welchem Zusammenhang benutzen wir eigentlich den Begriff Würde? Zum Beispiel, wenn man sagt, jemand soll in Würde sterben, klar. Gerald Hüther stellt nun in seinem neuen Buch die berechtigte Frage, wie wäre es denn, wenn man vorher erstmal in Würde lebte? Interessant. Also eigentlich befassen sich ja eher Philosophen mit diesem Begriff Würde. Was interessiert nun einen Hirnforscher daran?
Ja, wir wissen ja seit den letzten 20 Jahren ungefähr, dass das menschliche Hirn doch viel, viel plastischer und formbarer ist, als wir das früher geglaubt haben oder uns selbst eingestanden haben. Das heißt, wenn man jetzt nicht wie ein Tier sozusagen ein fertiges genetisches Programm hat, was einem hilft, zum Beispiel ein Pferd zu sein, dann braucht man als Mensch ja irgendein inneres Bild, was man entwickelt, das einem hilft, Mensch zu werden. Wir Menschen sind nicht fertig, wie wir auf die Welt kommen, sondern wenn man es ganz lyrisch sagt, müssen wir sagen, wir müssen erst lernen, wie es geht, ein Mensch zu sein.
Es gibt also kein Würdezentrum im Gehirn.
Es gibt kein Würdezentrum, es gibt aber diese Notwendigkeit im Laufe seines Lebens, so ein inneres Bild, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie das aussehen will und aussehen soll, was man werden möchte. Und das, wenn man das entwickelt, ist das dann sowas Ähnliches wie ein Selbstbild, dem man dann folgt, die Vorstellung von dem, was man mal und wie man mal werden will. Und das wirkt dann wie ein innerer Kompass. Und mit Hilfe dieses Kompasses findet man sich dann in den Wirren des Alltagslebens zurecht. Und jetzt kommt der Hirnforscher. Ohne das verliert man sich und dann hat man nur Stress.
Und in welchem Alter entwickelt man dieses Bild von sich selbst?
Ja, interessanterweise kommen Babys schon mit diesem Empfinden zur Welt, wie es denn richtig wäre in der Beziehung zum Beispiel zu der Mutter. Das ist natürlich alles noch völlig unbewusst, aber die Tatsache, dass ein Baby immer dann weint, wenn es nicht so angenommen wird, wie es sich das wünscht, zeigt, dass es im kindlichen Hirn eine Art Referenz gibt. Das Kind hat eine Vorstellung, wie es sein soll. Und wenn es nicht so ist, dann weint es, damit es nun eben wieder so werden kann und die Mama hoffentlich das wiederherstellt.
Also das weinende Kind sieht seine Würde verletzt?
Das weinende Kind ist in einem Empfinden verletzt. Ja. Und dieses Empfinden ist ein Empfinden darüber, wie es richtig wäre. So mhm. wird jetzt ein Schuh draus. Ja. Und wenn nun ein Kind in seiner Entwicklung auch noch Gelegenheit bekommt, zu erleben, dass es ernst genommen wird, dass es gesehen wird, dass man es unterstützt und dass man ihm Möglichkeiten bietet für seine Entfaltung und dass es dazugehören darf und all diese wunderbaren Erfahrungen, die man dann als Kind machen darf, dann entsteht eine Vorstellung in dem Kind. Das ist auch ein neuronales Netzwerk, was sich auf dieses Empfindungsnetzwerk draufpflanzt und dann schon wesentlich kognitiver ist. Und dann entsteht diese Vorstellung in dem Kind, dass es etwas wert ist, dass es bedeutungsvoll ist. Und das ist dann eine erste klare Vorstellung von dem, was wir dann später mal die Würde nennen.
Was macht Ihrer Meinung nach ein würdevolles Leben aus?
Ein würdevolles Leben zeichnet sich dadurch aus, dass ich weder mich selbst noch andere Menschen zum Objekt mache. Das mache ich jetzt sehr biologisch. Lebewesen sind eben lebendig und das heißt, die haben eine Subjekthaftigkeit. Es ist natürlich jetzt schwer, unsere Vorstellung unserer eigenen Subjekthaftigkeit auf ein Pantoffeltierchen zu übertragen, aber Tatsache ist, dass eben auch ein Pantoffeltierchen was will und dass es lebendig ist.
Hat ein Pantoffeltierchen eine Würde?
Darauf muss man sich jetzt gleich einigen. Das Pantoffeltierchen kann sich in dieser Beziehung ja nicht äußern, aber wir könnten sagen, auch die Tiere und die Pflanzen haben eine Würde. Das ist unsere Zuschreibung und ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch gar nicht so eine schlechte Idee ist, es so zu machen, weil man damit zum Ausdruck bringt, dass man diese anderen Lebewesen als gleichberechtigte Lebewesen wahrnimmt und nicht als Objekte, derer wir uns zu unserem Vorteil bedienen und die wir dann auch noch, wie wir das im Augenblick auf diesem Globus dabei sind, massenhaft ausrotten.
Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft, so heißt das Buch. Wir werden das später noch vertiefen und 3 handsignierte Exemplare verschenken wir in der nächsten Stunde.
HR1, genau meins.
Schauen wir uns den Werdegang von Gerald Hüther an. Aufgewachsen in der DDR, geboren 1951 in Emleben in Thüringen, Abitur und Studium in Leipzig, 1978 geflohen aus der DDR. Aber bleiben wir erstmal in Ihrer Kindheit. Sie schreiben, es war ein Glück, dass Ihre Eltern nicht so viel Zeit für Sie hatten. Warum das denn?
Naja, das war eine Wassermühle, die mein Großvater hatte und auf der wir da alle Cousins und Cousinen in so einer Art Bullerby-Gruppe groß geworden sind. Und die Eltern hatten einfach viel zu tun. Und die waren froh, wenn wir draußen waren, wenn wir uns da selbst beschäftigt haben und wenn wir dann abends wiedergekommen sind und müde ins Bett gefallen sind. Und heute kann ich das so rum formulieren, wenn Eltern sich nicht ständig um die Kinder kümmern und sie auch mal einfach die Welt entdecken lassen, ist das offenbar gar nicht so schlecht.
Das heißt, die Kindheit klingt glücklich?
Durchaus, ja.
Wie haben Sie dann als Jugendlicher die damalige DDR erlebt?
Das ist für Menschen, die das ja nicht miterlebt haben, immer schwer zu begreifen, was da wirklich stattgefunden hat, weil das sah ja auf den ersten Blick alles ziemlich normal aus. Und dann beschränkt sich die Diskussion dann häufig darauf, dass man nicht reisen darf und dass es keine Bananen gab und so etwas. Wenn ich mich zurückerinnere, ist der schwerwiegendste Einschnitt passiert, als ich ungefähr 18 Jahre alt war und als der Prager Frühling damals 68 durch den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten zusammengeschlagen worden ist. Ich war vorher als Schüler zu Besuch in Prag. Ich habe diese Aufbruchstimmung miterlebt. Ich habe erlebt, wie Menschen dort plötzlich anfingen, daran zu glauben, dass es ein menschenwürdiges Leben geben könnte, was sie gemeinsam gestalten. Und das war für mich die absolut unverzeihliche Tat, diesen kleinen Keim der Hoffnung mit Panzern platt zu walzen. Und ich glaube, dass das so sehr in mir nachgewirkt hat, dass das auch der Grund dafür war, dass ich dann später, einige Jahre später, dann auch dieses Land verlassen habe. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten.
Aber Sie durften ja in der DDR auch studieren. Und das ging natürlich nicht, wenn man ein offener Regimekritiker gewesen wäre. Also haben Sie dann auch erstmal den Mund gehalten, um nicht den Studienplatz zu gefährden? Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, es stimmt schon. Ich wollte Biologie studieren. Das war so ein Herzenswunsch, seit ich mich so sehr in diese lebendige Welt verliebt hatte. Und dann kennt man ja die Regeln. Also ich finde das auch im Nachhinein nun nicht so furchtbar. Dann wusste ich, ich muss nicht in die Partei gehen und zu den jungen Pionieren musste ich aber schon gehen. Und dann musste ich auch bei der FDJ eintreten und dann vielleicht auch noch bei der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Und vielleicht hätte ich auch mal den Klassensprecher für ein Jahr machen sollen, kurz bevor ich mich da zum Studium bewerbe. Ja klar, habe ich alles gemacht.
Wann wurde Ihnen klar, nee, in diesem Staat habe ich keine Zukunft?
Ich glaube, das ist mir dort klar geworden, wo ich mit diesem Studium fertig war. Solange man studiert, hat man ja immer noch was zu tun. Und man arbeitet auf so einen Abschluss hin. Und wenn man dann den Abschluss hat, dann fragt man sich, was denn jetzt eigentlich? Und da wusste ich nicht, was ich da antworten sollte, weil ich war ja nicht in die Partei eingetreten und hatte deshalb auch keine großen Möglichkeiten, eine akademische Karriere zu machen. wie ich dann in den Stasi-Unterlagen nach meiner Flucht gelesen habe, stand dort auch drin, der Hüter tut so, als ob er ein Kommunist sei oder ein Sozialist, aber in Wirklichkeit ist er ein bürgerlicher und dann unten drunter nicht geeignet für eine akademische Laufbahn.
Gerald Hüter in HR1. Und wie er es dann geschafft hat, aus der DDR zu fliehen, darüber reden wir in der nächsten Stunde.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und dem Hirnforscher Gerald Hüter. Läuft Ihr eigenes Gehirn eigentlich immer auf Hochtouren oder hat auch ein Hirnforscher mal einen Tag, an dem man so gar nicht denken kann?
Ach, das müssen wir einfach den Hörern vielleicht jetzt mal verraten. Das Hirn ist nicht so sehr interessiert. Nicht nur meins, sondern auch das Hirn der Zuhörer und ihres auch nicht, nebenbei gesagt. Das ist nicht so sehr interessiert am Denken.
Sondern, das, gut, von meinem Gehirn kann ich das bestätigen.
Nee, das Grundprinzip der Organisation und Arbeitsweise des Gehirns heißt Energiesparen. Darum geht es.
Aha.
Bereits im Ruhezustand ist der Energiebedarf im Hirn so hoch, dass da 20% der vom Körper bereitgestellten Energie da oben weggehen.
Nur wenn ich auf dem Sofa liege.
Und sobald Sie die Augen aufschlagen oder gar zu denken anfangen, womöglich sogar ein Problem haben oder sich ändern wollen, geht das so rapide in die Höhe, dass Sie das dann bis in die Magengegend spüren, dass das ein ganz unangenehmes Gefühl ist, ja. Das Durcheinander, was im Kopf entstanden ist.
Kenne ich auch.
Kennen Sie auch. Und dann versucht man erstmal wieder Ruhe im Hirn herzustellen. Und zwar meistens nicht dadurch, dass man denkt, sondern dass man, ja, das kennen Sie dann auch.
Das heißt, man muss sein Hirn dann auch gelegentlich mal zum Denken zwingen.
Es neigt ständig dazu, die schnelle Lösung zu wollen. Und das hängt damit zusammen, dass dieser Zustand, in dem ganz wenig Energie verbraucht wird, der heißt Kohärenz. Das ist, wenn alles passt. Also wenn sozusagen die Erwartungen und die Realitäten zusammenpassen, wenn das Alte mit dem Neuen zusammenpasst, wenn rechts und links zusammenpassen und wenn man auch noch im Freundeskreis und mit den anderen Menschen das Gefühl hat, das passt zusammen und vielleicht ist man auch noch in der Natur und so gut aufgehoben und kosmisch verbunden, dann passt alles.
Wie kommen Sie in diesen Zustand?
Den gibt's ja gar nicht. Das ist ja das.
Deshalb
erzähle ich den so lange. Den gibt es ja gar nicht, weil wenn alles passen würde, wird sich ja nichts mehr regen. Und dann würde man auch keine Energie mehr verbrauchen. Und diesen Zustand erreicht man schon, aber erst, wenn man tot ist.
Also es ist gut, dass es diesen Zustand nicht gibt, sondern der Weg ist das Ziel, ist Ihre Botschaft.
Und das Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es nie passt und dass man ständig versuchen muss, es wieder passend zu machen. Und da ist die Gefahr relativ groß, dass wir die schnelle Lösung nehmen. Also im Sprichwort heißt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Dem Hirn ist das eigentlich egal. Hauptsache, es passt wieder.
Dann will ich jetzt Ihr Hirn mal in einen angenehmen Zustand versetzen. Sie haben nicht zufällig einen Flugschein?
Nö.
Der Verdacht drängt sich auf bei dem ersten Musikwunsch. Fast alle Hobbypiloten wünschen sich über den Wolken.
Das hat mit Hobbypilot nichts zu tun. Das ist mein erstes, noch ganz frühes Lied aus der Zeit, wo ich noch dachte, es muss doch irgendwo freier zugehen als hier.
Ach, es hat eine politische Dimension für Sie, aus der DDR. Ach so. Deshalb die Freiheit, um die es da geht.
Ja, und heute würde ich sogar sagen, das ist wirklich nur der Wunsch, dass sich was öffnet nach oben. Dass man doch wieder Entwicklungsräume findet und so habe ich das immer verstanden. Ich habe nie gedacht, dass Reinhard May für Hobbypilot gesungen hat.
Gut, Reinhard May für Gerald Hüter, Über den Wolken.
Danke.
Wind Nordost, Startbahn 0.
HR1.
Genau mein.
Eine Frage, die sich durch die meisten Bücher von Hirnforscher Gerald Hüter zieht, lautet, wie schafft man es, sein ganzes Potenzial zu entfalten? Denn da ist wohl vieles ungenutzt in unseren Oberstübchen. Aber das bedeutet jetzt nicht, habe ich inzwischen begriffen, dass Sie uns zu Hochleistungsdenkern hochtunen wollen. Ganz im Gegenteil. Sondern?
Zunächst ist es erstmal sehr spannend, dass die Hirnforscher zeigen können, dass da schon im kindlichen Hirn viel mehr Vernetzungen bereitgestellt werden, als tatsächlich in Anführungsstrichen gebraucht werden. Zum Beispiel, wenn man hier in Frankfurt groß wird, braucht man auch ganz andere Vernetzungen, als wenn man in Peking groß wird und im amazonischen Regenwald wieder andere als in einer anderen Gegend. Das heißt, das menschliche Hirn ist so beschaffen, dass da viel mehr da ist und dann wird eben geguckt und stellt sich unterwegs heraus, was davon gebraucht wird. Das wird stabilisiert, der Rest schrumpelt wieder weg. Und das große Potenzial ist eben dieses riesige Überangebot. Mhm. Und worum es im Leben gehen kann und gehen müsste, ist ja, dass man so viel wie möglich von diesen Möglichkeiten, die da in einem angelegt sind, auch tatsächlich zur Entfaltung bringen kann. Das wäre Potenzialentfaltung. Und Potenzialentfaltung geht nicht, wenn man unter Druck kommt. Und deshalb kann kein Kind sein Potenzial entfalten, wenn man etwas aus ihm machen will. Sondern Potenzial ist nur zu entfalten aus dem Kinde selbst heraus. Und deshalb ist der wichtigste Prozess der Potenzialentfaltung bei Kindern das Spielen. So komisch ist das dann auf einmal. Dort, wo Kinder frei und unbekümmert einfach ausprobieren können, was alles geht. Also mit dem eigenen Körper, mit den vielen Gegenständen in der Küche, mit der Mama und dem Papa auch und den Geschwistern. Solange Kinder frei und unbekümmert ausprobieren, was alles geht, erkunden sie ihr Potenzial.
Woran liegt es, dass die einen ihr Potenzial voll entfalten können und andere nicht?
Das ist ganz einfach. Jeder Mensch könnte sein Potenzial voll entfalten, wenn er nicht zum Objekt gemacht würde von anderen. Also solange die Kinder in diesem Modus bleiben könnten, wo sie selbst die Entdecker und Gestalter sind und ihren eigenen Lernprozess voranbringen, also etwa in dem Modus, den man so bis zum dritten Lebensjahr ja noch bei den meisten Kindern sieht, da würde das auch so weitergehen. Dann würden die weiter so lernen und da käme eine ganze Menge raus. Aber wir fangen dann eben an, ab einem gewissen Alter diese Kinder zu Objekten unserer Vorstellungen und Absichten, unserer Ziele, unserer klugen Ratschläge, unserer Bewertungen und Maßnahmen zu machen.
Und das ist alles falsch?
Und damit verletzen wir das Kind in Bezug auf seine angeborenen Grundbedürfnisse. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das wird zutiefst verletzt, wenn Sie einem Kind signalisieren, dass es so, wie es ist, nicht richtig ist. Und das zweite ist das Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie. Also es will zeigen, dass es was kann. Und in dem Augenblick, wo Sie ihm sagen, was es zu tun hat, ist es nicht mehr autonom, sondern erlebt sich als Objekt Ihrer Anweisung, Vorstellung.
Viele Eltern wollen ihrem Kind was Gutes tun und schicken es deshalb zum Tennis und zum Malkurs und zum Sprachunterricht und hin und her.
Ja, das kommt noch aus dem vorigen Jahrhundert, dass wir denken, dass das Hirn so was wie ein Trichter ist, wo man alles reinfüllen muss. Und je mehr man oben reinfüllt, desto mehr kommt dann auch unten raus. Das stimmt aber leider nicht.
Ist das
auch keine Zahnpastatube, wo man, wenn man drauf drückt, möglichst viel rauskommt. Je mehr man drückt, desto weniger kommt raus.
Aber ich meine, vielleicht entwickelt ja das Kind dann auch den Spaß am Tennis, den Spaß am Instrumente spielen. Also, dass die Eltern Input geben dem Kind, das ist doch erstmal gut gemeint und sicherlich auch nicht immer schlecht, oder? Würden Sie die Kinder alle nur in Ruhe lassen?
Nein, Verantwortung sollen wir übernehmen. Mhm. Genau hingucken und bevor wir das Kind mit unseren Vorstellungen überfallen, erstmal gucken, was aus dem Kind rauskommen will. Kinder beim unbekümmerten Spielen zu beobachten, ist Talentsuche. Da können Sie sofort erkennen, welches Kind an welchen Tätigkeiten und mit welchen Entdeckungen eine besondere Freude hat. Und wenn man dann merkt, dass da irgendetwas ist, das sich entwickeln will, dann müsste man versuchen, diesem Bedürfnis auch Raum zu schaffen. Aber nicht, indem man das Kind belehrt und es zustopft mit lauter Wissen und Kursen, sondern indem man es in einem Modus hält, den gute Pädagogen den Fragemodus nennen. Also, dass man dem Kind hilft, sich immer fragend die Welt zu erschließen und ihm bloß keine Antworten gibt.
Wie entwickle ich mein Potenzial? Gerald Hüther in
HR1. HR1.
Genau meins.
Wir wollen ein bisschen mehr erfahren über unseren Gast Gerald Hüther. Und dabei hilft uns jetzt jemand, der ihn schon sehr lange kennt. Fast ein halbes Jahrhundert, kann ich sagen. Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo, Herr Uwe Berndt. Hallo, Gerald.
Mensch, Jürgen.
So schnell erkannt. Jürgen Schneider,
unglaublich.
Ein alter Schulfreund und später auch Studienkumpel. Herr Schneider, beschreiben Sie uns doch bitte den Schüler Gerald, den Sie noch aus der erweiterten Oberschule kennen.
Wir waren vom ersten Tag an Banknachbarn. Ja, Gerald war so ein bisschen der Rebell, hat man seine Haarfrisur gesehen. Man musste auch mehrmals vom Direktor nochmal daran erinnert werden, dass der Friseurtermin nahe stand. Das war zu Ostzeiten ja schon sehr rebellisch. Er war der Nonkonformist eigentlich auch.
Jürgen, das kann sich hier keiner vorstellen. Wenn du hier im Westen sagst Nonkonformist, dann glauben die, ich sei mit schulterlangen Haaren herumgelaufen.
Ja, das Bild habe ich gerade im Kopf, genau.
Genau,
nein,
das, ist,
nein,
das war
also
über
gut.
Die Ohren. Es war einen halben Zentimeter über die Ohren.
Ach so.
Das, ja, das war, also zu der Zeit hatten ja auch die Beatles noch die Haare relativ dezent verlängert. Mhm. Aber sobald es einen Fingerbreit über die Ohren ging, war das schon sehr rebellisch. Ja, und ansonsten muss ich sagen, Gerald war auch ein bisschen der Träumer im Sinne von visionär. Okay. Ich hatte mir gerade so im Vorfeld überlegt, wenn wir zwei vor 50 Jahren darüber diskutiert hätten, ob wir irgendwann mal im Westdeutschen Rundfunk, sprich HR1, uns unterhalten würden, dann hätte ich gesagt, sprich die Wahrscheinlichkeit total dagegen. Und du hättest gesagt, es wird so werden.
Weil hat er recht?
Er war schon immer in der Lage, Denken zu entgrenzen. Naja, so dieses begrenzte Denken, das ist für Gerald nicht typisch gewesen. Da hat er immer Dinge gedacht, die für andere schon sehr illusionär waren. Ja, ansonsten sportlich und ansonsten, was uns beide auch verbunden hat, war halt Naturverbundenheit. Wir sind halt viel
ausgestrichen. Jürgen, weißt du, was ich am allerbesten finde? Das müssen wir auch jetzt den Hörern noch erzählen, dass wir im letzten Jahr zusammen auf der Zugspitze waren.
Wir waren auf der Zugspitze.
Weil es ist so selten, dass man mit einem Klassenkameraden so lange verbunden bleibt, dass man dann sozusagen, wenn man in die Rente kommt, gemeinsam nochmal sagt, jetzt brauchen wir ein richtig großes Abenteuer und eine große Herausforderung. Und da bin ich auch dir sehr dankbar, weil das war deine Idee. Das war nämlich das Geburtstagsgeschenk zum 65., was du mir gemacht hast, dass du mit mir auf die Zugspitze gehst. Und wir haben es geschafft.
Also Sie sind zu Fuß auf oder mit der Bahn hochgefahren?
Nix da.
Ach so, okay, Respekt. Herr Schneider, hat es Sie gewundert, als Ihr Freund dann plötzlich im Westen verschwunden war? Vermutlich haben Sie da vorher nicht drüber gesprochen, gehe ich mal von aus.
Nein, das hätte auch nicht funktioniert. Ich habe mich nicht gewundert, nein. Damit habe ich eigentlich gerechnet. Weil Herr Gerald in seiner beruflichen Laufbahn, also Hirnforschung, ist er relativ schnell an die Grenzen gekommen. Er war kein Parteigänger, er war kein Systemtreuer. Dass er dort beschnitten wird, das war klar. Und dass Gerald sich damit nicht abfindet, war mir auch klar. Mitgekriegt habe ich es, als ich einen Anruf von einem mir unbekannten Person gekriegt habe, die mir mitgeteilt hat, dass mir mein Seefahrtsbuch entzogen wird. Ich hatte eine Schifffahrtsausbildung gemacht, in der Erwartung, ein bisschen was von der Welt zu sehen. Ohne Erklärung. Man kriegte da auch keine Erklärung. Ich hatte auch den aufgefordert, mir das schriftlich mitzuteilen. Das stand mir auch nicht zu. Aber in dem Moment war mir klar, irgendwas ist in meinem Umfeld passiert. Und dann habe ich dann irgendwann im Institut angerufen. Und da hat mir dann die Institutssekretärin mitgeteilt, Herr Hüter ist nicht mehr bei uns. Und dann war mir alles klar. Ne? Nein, ich habe mich nicht gewundert. Es hat mich auch nicht...
Hast du dich denn wenigstens gefreut, dass ich es geschafft habe?
Ja, klar. Es war der Beginn einer sehr traurigen Zeit, weil du warst einer der Ersten gegangen ist, aber so bis in die 80er Jahre gingen ja lauter Freunde.
Aber wollen wir mal noch mal auch was Schönes sagen, nämlich, dass wir beide unendlich glücklich sind, dass dann irgendwann diese Wende gekommen ist und dass wir auf diese Weise plötzlich wieder zusammengekommen sind, dass wir sogar wieder Klassenfeiern gemacht haben und was es da alles gibt.
Ich bin auch gar nicht irgendwo vergrämt über diese Erfahrung aus dem Osten. Im Gegenteil, für mich ist das eine wertvolle Erfahrung. Und ich kann Leute ganz anders beurteilen, die heute so reden und die ich noch ganz anders kenne. Ne? Also Menschen in Konflikt- und Krisensituationen oder unter Repressalien zu erleben und sie dann später im Verlauf anderer Situationen wieder zu erleben, ist schon spannend.
Jürgen Schneider, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben und so ein bisschen was erzählt haben von Gerald Hüter in der Zeit des Studiums.
Jürgen, mach's gut. Schön, dass du das gemacht hast.
Ich freue mich. Wir haben ja auf Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks telefoniert.
Jürgen Schneider, herzlichen Dank. Gerald Hüter, Hirnforscher. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Bestsellerautor und Hirnforscher Gerald Hüter ist unser Gast. Ist ja schon ein bisschen skurril, wenn man mit dem Hirn über das Hirn nachdenkt. Muss sich die Wissenschaft nicht irgendwann zwangsläufig im Kreis drehen?
Ach, das glauben die alle. In Wirklichkeit ist es doch so, dass man das, was im Hirn geschieht, gar nicht loslösen kann von dem, was im Körper passiert. Also alles geht doch nur, indem es mit dem Körper verbunden ist. Und deshalb ist es ja so, dass wenn uns irgendwas erschüttert, wir das im Körper spüren. Und dann haben wir weiche Knie oder das Herz rast oder der Schweiß bricht aus. Das sind Zeichen, dass alles, was im Hirn passiert, auch auf der Körperebene sich dann auch weiter noch darstellt. Und umgekehrt geht's genauso. Wenn wir da also irgendwie einen Infekt im Darm haben, dann geht's uns ja bis ins Hirn nicht so gut. Und dann kann man auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich bin heute zum Beispiel ein bisschen erkältet und muss dann sein Verhalten auch auf diese körperlichen Sachen einstellen. Und das war die erste Erkenntnis. Das Hirn und der Körper sind untrennbar verbunden. Die zweite heißt, es gibt uns auch als Einzelwesen mit unserem Hirn gar nicht. Also was kann ich denn mit meinem Hirn anfangen, wenn es nicht andere Menschen gäbe, mit denen ich mich austauschen kann? Ich hätte ja nicht mal irgendetwas von dem, was ich alles heute kann, einschließlich Sprechen und Laufen, lernen können ohne andere. Das heißt, diese Vorstellung, dass wir Einzelwesen sind als Menschen, ist wahrscheinlich eine große Illusion. Und dann heißt es, dass es überhaupt nicht darum geht, hier oben im Hirn irgendwelche Verschaltungen aufzuklären, sondern dass man über Beziehungen nachdenken muss. Wie gestalten sich Beziehungen zwischen Nervenzellen, zwischen dem Hirn und dem Körper, unter Menschen und miteinander und im Zusammenleben? Und das sind dann auf einmal wirklich richtig interessante Fragen. Und da löst sich dann das enge Fachgebiet der Hirnforschung auch zwangsläufig auf.
Bestsellerautor und Hirnforscher Gerald Hüther ist unser Gast. Und gleich kommt der HR1 Fragebogen.
HR1. Genau meins.
Gerald Hüther ist auch ein sehr gefragter Redner. Arbeiten Sie so mit Baustellen? Den Steuerberatern erzähle ich dieses, dem Tourismusverband was anderes? Oder wie machen Sie das?
Wenn ich Anfragen bekomme wegen Vorträgen, das sind sehr viele, Tatsache, ja, ungefähr 20 pro Woche, dann muss ich jedes Mal fragen, weshalb muss ich jetzt zu Ihnen kommen? Und erstens, ich bin kein Befruchter. Wenn Sie gerne befruchtet werden wollen, suchen Sie sich jemand anders. Ich bin auch kein Krankenpfleger, wenn es Ihnen schlecht geht mit Ihrer Veranstaltung oder so. Ich mache Sie nicht gesund. Ich bin eine Hebamme, ein Geburtshelfer. Und Sie müssten mir sagen, was dann dadurch, dass ich dorthin komme und einen Beitrag leiste, tatsächlich auf die Welt kommen soll. Und da stellt man etwas ganz Wunderbares fest, nämlich, dass die meisten Kongresse der Selbstbefriedigung dienen. Da soll nichts auf die Welt kommen.
Und das lehnen Sie dann ab?
Und da gehe ich auch nicht hin, nee.
Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie bei uns sind. Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Gerald Hüther. Mein schönstes Privileg als bekannter Hirnforscher ist,
dass ich manchmal jemanden im Zug treffe, der sagt, danke, dass Sie solche Bücher schreiben.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,25.
Meine schönste Reise war?
Das war eine Reise, wo ich durch ganz Sizilien getrampt bin und am Ende auf dem Stromboli saß und den Sonnenuntergang miterleben durfte und die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil alle 20 Minuten der Vulkan da seine Sprühfeuer da in die Luft machte. Wow. Und am nächsten Morgen kam die Sonne auf der anderen Seite wieder hoch.
Stolz bin ich darauf.
Stolz ist mir ein fremdes Wort, das mag ich nicht.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
wie unvollkommen ich bin.
Mein Lieblingsessen.
Ja, wenn ich aus Thüringen komme.
Eine Bratwurst.
Thüringer Klöße mit Rotkohl und Roulade.
Mm. Glück bedeutet für mich?
Glück ist der Zustand, den wir alle anzustreben uns bemühen und der nur zu erreichen ist, wenn man auch das Unglück kennt.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass sie nur funktioniert, wenn die Menschen in der Lage wären, diese Entscheidungen, die sie treffen sollen, auch zu durchschauen.
Bereut habe ich,
dass ich sehr viele Menschen, ohne das zu wollen, auch verletzt habe.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Meiner Frau ganz allein in Ruhe, ohne dass da jemand dazwischen kommt.
Hat das Seltenheitswert?
Diese Art von Nähe, die man dann findet, wenn man wirklich mal Zeit füreinander hat, hat, glaube ich, in allen Partnerbeziehungen Seltenheitswert.
Der Glaube?
Ich könnte ohne Glaube nicht leben. Und ich fürchte, dass das allen anderen Menschen auch so geht und dass wir uns das nicht eingestehen. Auch der Glaube daran, dass es nichts gibt, woran man glauben kann, ist etwas, woran man glaubt.
Ich habe Angst vor?
Vor Verlusten, dass ich Menschen verliere, die mir sehr am Herzen liegen.
Treue?
Ich kann gar nicht anders leben, als mich dem, mit dem ich mich verbunden fühle, dann auch treu zu erweisen.
Mein Lieblingsfilm?
Paul und Paula als alter ehemaliger DDR-Bürger finde ich das einen der schönsten Filme, die mir auch diese ganze Situation noch mal immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen.
Konstantin Wecker.
Mit Konstantin Wecker hatte ich das Glück, zwei Abende auf einer Veranstaltung zu gestalten. Und es war eine der zauberhaftesten Begegnungen. Und es war auch die vielleicht für mich und auch für ihn spannendste Veranstaltung, weil wir uns so unglaublich gut ergänzt haben. Er mit seinen Liedern, in denen es ja auch immer um die Wahrung der eigenen Würde geht und um die Freiheit. Und ich mit meinen, nennen wir es mal, Hirnforscher-Latein. Und das ist offenbar bei den Zuschauern extrem gut angekommen, weil plötzlich diese Verbindung zwischen Denken, Fühlen und Handeln sozusagen auf der Bühne und im Zuschauerraum erlebbar geworden ist.
Dann wollen wir jetzt mal einen Titel von Constantin Wecker hören, denn Sie haben sich den gewünscht. So möchte ich nicht begraben sein.
Wow, das ist ein Titel, der ein bisschen beschreibt, warum ich auch aus der DDR abgehauen bin.
Für Gerald Hüther.
Danke.
Genau meins.
Wir haben bereits erwähnt, Gerald Hüther hat in der DDR studiert und promoviert. 1978 ist er dann aber in den Westen geflohen und zwar alleine. Sie waren bereits junger Familienvater und dennoch wollten Sie raus aus diesem Staat. Wie fand das Ihre damalige Frau?
Das ist ein ganz schwieriges Kapitel meines Lebens. Das macht man normalerweise nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das heute in derselben Situation nochmal machen würde. Und es ist vielleicht auch nur verständlich aus dieser Situation eines 27-Jährigen, der plötzlich sieht, dass das Leben zu Ende ist. Dass das jetzt hier nur noch geradeaus weitergeht, dass da nichts mehr passiert, dass man sich eigentlich auch auf den nächsten Friedhof legen kann. Der auch nicht dafür sorgen kann, dass dieses Kind unter Entwicklungsbedingungen aufwachsen kann, die es selbst wieder frei machen. Und dann war es eben wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung, erstmal zu gehen, in der Hoffnung, dass dann über eine Familienzusammenführung es dann möglich wird, dass man wieder zusammenkommt. Das war dann die zweite schwere Enttäuschung, nachdem das tatsächlich nach 2 oder 3 Jahren geklappt hat, hat die Beziehung nicht mehr geklappt. Das ist auch nicht so ganz leicht, wenn so eine Partnerschaft sich dann so entwickelt, dass der eine in einer ganz anderen Welt plötzlich 2 Jahre sich so entwickelt, wie der andere das gar nicht kennt und der andere in der anderen Welt bleibt und auch eine Entwicklung durchläuft. Also irgendwie habe ich damals völlig ratlos vor diesen beiden Persönlichkeitsentwicklungen gestanden und wusste auch nicht, wie das wieder zusammengehen soll.
Das heißt aber, Ihre Frau war eingeweiht in Ihre Fluchtpläne und die Idee war, sie kommt danach irgendwann ganz legal.
Nein, ich durfte niemanden einweihen. Ich durfte noch nicht mal meine Frau einweihen. Meine Eltern wussten das nicht. Meine Frau wusste das nicht, es wusste niemand, weil es niemand aushält,
ja,
in einem solchen Verhör diesen bohrenden Fragen und diesen ganzen Drohungen, die da ausgesprochen werden, zu widerstehen, wenn er etwas zu verbergen hat. Die konnten alle dort freimütig sitzen und sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, weiß auch nicht wie, jetzt ist er weg.
Wie war dann der Abschied?
Es gibt dann in solchen Fällen keinen Abschied. Es gibt nur dieses Wissen, dass irgendwann der Tag ist, wo ich weg bin.
Die Flucht über die Grenze, die war lebensgefährlich. Sie haben einen Visumstempel gefälscht und sind also ganz normal über die Grenze ausgereist. Wie macht man denn sowas? Wie geht denn das?
Naja, das. Also ich bin ein sehr gründlicher Mensch und deshalb habe ich sehr lange nachgedacht, wie man diese DDR verlassen kann, ohne dass man dabei erschossen wird. Und man kann eben lernen, wie man ein Visum sich selbst ausstellt. Und das geht, indem man ein Foto macht von einem Visum, was es irgendwo gibt. Meine Großmutter durfte ja in den Westen reisen, weil die schon Rentnerin war. Und da wusste ich, wie so ein von den DDR-Behörden ausgestelltes Visum aussieht. Das ist ein Stempel, der in den Pass gedrückt wird. Und diesen Stempel habe ich gefälscht.
Den haben Sie abfotografiert und dann?
Abfotografiert, dann mit einer Plastikschicht überschichtet und dann mit einer heißen Nadel den Stempel nachgeformt und damit kriege ich eine Matrix aus Plastik, in die ich dann Gummi einpressen kann und auf diese Art und Weise kriege ich einen Gummistempel, der ein Visum ist. Muss man lange genug üben. Ich habe ja bestimmt ein halbes Jahr dafür gebraucht.
Wie war denn der Augenblick des Grenzübertritts?
Naja, ich habe natürlich das Visum nicht den DDR-Grenzbehörden vorgezeigt, sondern ich bin also erstmal über die Grenze in die Tschechoslowakei rein und den Stempel, den da die DDR-Grenze reinmachen, habe ich mir selber auch noch reingefälscht. Und den Stempel, den die tschechischen Einreisebehörden machen, habe ich mir auch reingefälscht, sodass ich dieses gefälschte Visum das erste Mal benutzt habe, als ich unten aus der Tschechoslowakei mit dem Zug wieder raus bin, nach Ungarn.
Und der Tscheche kennt das nicht so genau. Und da war
und
die
da unten haben die ja gesehen, DDR-Stempel drin, tschechische Einreisestempel drin, Visum drin. Und dann haben die dazu gestempelt. Und dann ist, je näher ich Belgrad gekommen bin, ist es immer gültiger geworden, weil lauter gültige Stempel dabei waren.
Sie haben dann als DDR-Wissenschaftler relativ schnell geschafft, im Westen Fuß zu fassen. Und dann schreiben Sie, Sie haben 5 Jahre gebraucht, bis Sie sich in der Bundesrepublik eigentlich zu Hause fühlten, trotz gleicher Sprache und Kultur. Was war Ihnen denn hier so viele Jahre fremd?
Ich hatte keines der Bücher gelesen, die die Kollegen hier gelesen haben. Ich hatte keinen der Filme gesehen. Ich war in keinem der Länder gewesen. Ich hatte von all dem, was die da besprochen haben, keine Ahnung. Das dauert unendlich lange, bis man überhaupt erstmal auf dem Stand ist, wo
bis man mitreden kann. Einfach nur, wie gefällt es dir auf Mallorca?
Ja, oder so, ich kann doch nicht immer zu erzählen, wie ich abgehauen bin. Das ist doch langweilig. Und deshalb, und irgendwann habe ich dann gemerkt, wow, jetzt ist es plötzlich so, dass ich es nicht mehr ständig vergleiche, wie es dort ist und wie es hier ist, sondern dass es eben so ist, dass ich selbstverständlich hier dabei bin, ohne mehr mich zu fragen, was da anders ist.
Gab es auch Augenblicke, in denen Sie die Flucht bereut haben?
Nein, keinen Moment.
Gerhard Hüther über seine Flucht aus der DDR.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Gerhard Hüther, der sich als Hirnforscher auch mit einer ganz bedauernswerten Minderheit beschäftigt. Die Männer. Was unterscheidet das Gehirn eines Mannes vom Rest der Menschheit?
Ach, das wollen wir jetzt nicht so offen sagen. Generell ist aber schon auch in aller Deutlichkeit vielleicht mal von einem Biologen herauszustreichen, dass Männer keine Frauen sind. Und dass das daran liegt, dass die Männer einen anderen Chromosomensatz haben. Da gibt es eben anstelle der 2X-Chromosomen, die die Frauen haben, beim Mann nur 1. Und anstelle des 2. haben die Männer dann ein Y, aber da steht fast nichts drauf. Das X-Chromosom ist ein Riesending, da steht ganz viel drauf. Auch vieles, was mit Organisationsstrukturen in komplexeren Systemen zu tun hat. Und die Natur schickt uns Männer sozusagen ohne Ersatz für dieses X-Chromosom in die Welt. Wenn ein weiblicher Organismus auf dem einen X, wenn die Zellen auf dem einen X irgendeinen Defekt entdecken und das klappt irgendwas nicht, dann haben die ja noch 1. Nehmen sie das andere, um dasselbe Enzym zu machen oder irgendein Eiweiß herzustellen. Wenn das beim Mann so ist, dann sind wir aufgeschmissen. Und das führt dazu, dass Jungs, und das wissen nun wieder alle Hebammen, dass die das schwächere Geschlecht werden. Sie sind konstitutionell schwächer. Und wenn jetzt ein Kind zur Welt kommt, was konstitutionell schwächer ist, das sucht natürlich nach mehr Halt. Und das führt dann dazu, dass die kleinen Jungs sich anders in die Welt hineinbewegen als die Mädchen. Und dann gucken die schon viel mehr im Raum rum. Die Mädchen gehen mehr in Blickkontakt, um sich zu orientieren. Dann später weiß man ja, dass das so eine hohe Anziehungskraft hat, wenn irgendwas ganz Starkes, starke Geräte so da draußen rumbackern oder wenn es so Spielzeug ist, was richtig was kann, Panzer, Gewehre, so ein Zeug, sodass die Jungs eine hohe Affinität haben zu allem, was so aussieht, als sei es stark. Und wenn die dann ein bisschen älter werden, merken die dann, dass sie am meisten Halt dann finden, wenn sie einen guten Platz in der Gesellschaft einnehmen. Und da kommt ihnen dann auch noch die Partnerwahl der Frauen entgegen. Die Frauen suchen weltweit, wenn es um die Partnerwahl geht, eher jemanden, der einen hohen sozialen Status einnimmt. Und auf diese Weise entsteht eine Situation, wo Männer sehr bereitwillig in Machtpositionen gehen und wo sie auch bereit sind, dafür ein hohes Risiko einzugehen. Und das führt dazu, dass die meisten Nobelpreisträger Männer sind, aber auch die meisten Gefängnisinsassen auch.
Das war jetzt ein Ritt von den X-Chromosomen, da kam der Biologe raus, bis zur Partnerwahl. Der nächste Musikwunsch könnte auch von einer Frau stammen, oder? Ein Lied für Softies, aber wunderschön. John Lennon mit Imagine.
Ein wunderbares Lied, ja.
Was verbinden Sie damit?
Ich bin noch heute traurig darüber, dass John Lennon erschossen worden ist. Und finde die Botschaft, die in diesem Lied steckt, sehr, sehr nachdenkenswert.
Imagine für Gerhard Hüther. Gerhard Hüther ist einer der profiliertesten Schulkritiker im Lande. In den Klassen bleibt viel Potenzial unserer Kinder ungenutzt, glaubt er. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Jetzt dürfen Sie mal ein paar Sekunden träumen. Wie sollte die optimale Schule aussehen?
Ich bin gar kein Schulkritiker.
Ach, sehen Sie mal. Interessant.
Sondern ich will mit meinen neurobiologischen Erkenntnissen die Lehrer dabei unterstützen, einen ordentlichen Job zu machen. Und auf die Frage, wie muss unsere Schule aussehen, dann muss ich sie fragen, unter welchem Gesichtspunkt? Jede Schule und jedes Schulsystem unter jeden gesellschaftlichen Bedingungen dient doch nicht dem Zweck, dass die Schüler sich da optimal entwickeln, sondern das dient und hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass da junge Leute rauskommen, die dieses betreffende System stabilisieren.
Das heißt, Sie möchten eigentlich eine ganz andere Gesellschaft schaffen und würden dies erreichen, indem Sie eine andere Schule schaffen? Wenn Sie jetzt mal träumen dürfen?
Nein, also was wir feststellen ist, das Hirn ist so plastisch und formbar, was wir Menschen haben, dass unser Zusammenleben irgendeine Ordnungsstruktur braucht. Sonst würde jeder machen, was er will. Und dann hat man vor ungefähr 10.000 Jahren, als die Menschen sesshaft geworden sind und Eigentum angeeignet haben, die haben da eine Ordnungsstruktur gefunden, die sich ziemlich gut bewährt hat. Die heißt Hierarchie. Einer übernimmt die Macht und der sagt den anderen, wo es lang geht. Damit hat man Kriege gewonnen, damit hat man Eigentum gesichert, damit hat man schwierige Situationen gemeinsam bewältigen können. Das hat sich in allen Bereichen der Gesellschaft bewährt und deshalb haben wir heute auch in allen Bereichen dieser Gesellschaft immer noch diese hierarchischen Ordnungen. Mhm. Sogar in der Kirche. Und natürlich in den Familien gab es die und es gab diese hierarchische Ordnung auch zwischen Mann und Frau. Da hatten sich nämlich die Männer oben dran gesetzt, was wir heute Patriarchat nennen.
Und das würden Sie gerne abschaffen?
Das will ich nicht abschaffen, aber jetzt sind wir an einem Punkt unserer Entwicklung angekommen, nach 10.000 Jahren, wo die hierarchische Ordnungsstruktur eine globalisierte, total vernetzte, voneinander abhängige, digitalisierte Welt hervorgebracht hat, die jetzt in kaum einem Bereich noch mit einer hierarchischen Ordnung zu steuern ist. Das heißt, die Hierarchie hat etwas hervorgebracht, was die Hierarchie auf einmal nicht mehr funktionsfähig macht. Und jetzt brauchen wir etwas anderes, was uns hilft, wieder Ordnung in unser Zusammenleben zu bringen.
Also fürchten Sie den Zusammenbruch des Ganzen oder erhoffen Sie sich den?
Nein, ich glaube, dass wir hier an einem großen Transformationsprozess stehen. Aber hier geht es nicht um Kapitalismus und Kommunismus oder so etwas, sondern es geht um die Frage, wie schaffen wir den Übergang von bisher so 10.000 Jahre lang bewährten hierarchischen Ordnungen in eine Art des Zusammenlebens, in der wir uns nicht gegenseitig zum Objekt unserer Anordnung und Befehle machen. Und da heißt die Antwort neurobiologisch, wenn es bisher eine äußere Struktur, nämlich die der Hierarchie gewesen ist, die einigermaßen Ordnung ins Hirn gebracht hat und in das Zusammenleben, dann müssten wir uns gegenseitig helfen, jetzt eine innere Struktur in jedem einzelnen Menschen entstehen zu lassen, also jedem Menschen zu helfen, dass er innen in sich etwas entwickelt, eine Art Kompass, der ihm hilft, sein Zusammenleben mit anderen zu gestalten. So, und dieser innere Kompass, wenn Sie den nicht haben, dürfen Sie die hierarchische Ordnungsstruktur nicht auflösen. Nun ist aber überall auf der Welt alles dabei, dass Sie diese hierarchischen Ordnungsstrukturen sich auflösen. Unternehmen wollen flache Hierarchien. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist ja schon viel geringer geworden. In den Familien gibt es keine Oberhäupte mehr, die da bestimmen, was die ganze Sippe zu machen hat. Das heißt, wir leben ja schon längst in einer Welt, wo sich die hierarchischen Ordnungsstrukturen auflösen. Dadurch wird das Zusammenleben auch schwieriger und komplizierter, alles zu komplex. Und da fallen manchen Leuten eben keine anderen Antworten ein, als dass sie sagen, wir wollen mehr Ordnung haben. Wir wollen unsere alte Ordnung wieder haben.
Aber eigentlich ist das ein Prozess, den man positiv nutzen könnte.
Na, und jetzt ist es so, dass wir sagen, na, das ist ja keine Lösung, dass man wieder zurückruft. Also Herr Trump ist ja im Augenblick einer, der auch so ein Repräsentant einer untergehenden Ordnungsmacht ist. Und der macht ja sozusagen fast auf eine groteske Weise vor, dass sich mit hierarchischen Strukturen eine komplexe Gesellschaft nicht mehr lenken und steuern lässt. Und deshalb heißt die Frage jetzt, wir erleben diesen Transformationsprozess und wir brauchen jetzt einen inneren Kompass, der den Menschen hilft, ohne hierarchische Ordnung, ohne dass ihnen jetzt jemand sagt, was sie zu tun und zu lassen zu haben, ihr Zusammenleben so zu gestalten, dass es menschlich wird.
Das nennen Sie den Würde-Kompass, über den reden wir gleich noch ausführlich.
HR1.
Genau meins.
Der HR1 Talk. Und zum Schluss verschenken wir das Buch von Gerald Hüther, Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft. Das heißt, Sie glauben, wenn jetzt ganz Deutschland das Buch lesen würde, dann hätten wir ein bisschen eine andere Gesellschaft?
Ja, also dieses Ausmaß von Naivität habe ich nun schon lange nicht mehr. Nein, man ändert mit einem Buch überhaupt nichts auf der Welt. Wenn wir uns jetzt aber fragen, und der Grund dafür, dass ich dieses Buch geschrieben habe, heißt ja, wenn wir dabei sind, im Augenblick mit hierarchischen Ordnungen die Welt nicht mehr ordnen zu können und wir etwas entwickeln müssen, was uns hilft, diese Ordnung jetzt aus einer eigenen Verantwortung heraus von jedem Einzelnen zu entwickeln, dann ist eben diese Vorstellung der eigenen Würde wäre der richtige innere Kompass, der einem hilft, mit sich selbst und mit anderen so umzugehen, dass es für alle gut ist. Das ist der Hintergedanke.
Dafür haben Sie den Begriff des Würdekompass erfunden. Wieder so ein sehr knackiger Begriff, den man gleich nachvollziehen kann. Klingt gut, aber was ist genau damit gemeint, Würdekompass?
Da geht es darum, dass wir Menschen lokal vor Ort, also in den Städten und Gemeinden, dabei unterstützen wollen, so eine Art runde Tische aufzubauen. Menschen, die sich für dieses Thema Würde interessieren und die das gerne in ihrer Kommune in die Öffentlichkeit bringen möchten, zum Gegenstand von Diskussionen und Überlegungen machen wollen, die treffen sich in einer solchen Gruppe und diese Gruppe heißt Würde-Kompass-Gruppe.
Was macht man dann in so einer Gruppe?
Da kann man überlegen, wie man beispielsweise in Schulen hilft, dass Schüler ein Gefühl und eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde entwickeln können. Großartige Aufgabe.
Können Sie das konkretisieren?
Wenn ich in der Schule meine Freude am eigenen Entdecken und Gestalten verliere, bin ich für die Welt des 21. Jahrhunderts nicht mehr tauglich. Das ist egal, ob ich da jetzt noch das Abitur mit 1,0 mache oder nicht. Entweder ich bin jemand, der Freude daran hat, an dem, was er tut, oder ich bin jemand, der für Geld das abarbeitet, was ihm gesagt wird. Und das, was so abarbeitbar ist, das können Maschinen viel besser.
Jetzt dürfen wir nicht vergessen, Ihr Buch zu verlosen, weil wir schon wieder mitten im Gespräch sind. Also, wenn Sie das Buch haben wollen, per Telefon oder im Internet, können Sie es jetzt versuchen. Die Quizfrage lautet, in welcher Stadt hat Gerald Hüther studiert? 0800 155 4x die 1, 0800 155 4x die 1 oder bei uns im Internet auf hr1.de. Gerald Hüther, wenn Sie jetzt weiter nachdenken über die Welt und Ihr Arbeiten, dann wird das Thema Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen, habe ich schon den Eindruck? Oder wie geht es jetzt weiter bei Ihnen?
Nein, das, was mir am Herzen liegt, ist tatsächlich die Stärkung von Menschen. Wir versuchen jetzt eine richtig große Würde-Kompass-Bewegung aufzubauen. Das heißt, in möglichst vielen Städten und Gemeinden solche Würde-Kompass-Gruppen zu gründen, sodass an ganz vielen Orten Menschen anfangen, über dieses Thema zu reden. Es gibt auf der würdekompass.de Homepage einen Aufruf. Es geht um unsere Würde. Das ist keine Petition, das ist auch eigentlich kein richtiger Aufruf, weil er wendet sich an niemand, aber...
Eben, ich habe ihn gelesen und dachte mir, was würde ich denn jetzt hier eigentlich unterschreiben?
Was würde man unterschreiben? Was man unterschreibt, ist ein Bekenntnis. Ich unterschreibe hier, weil ich der Meinung bin, ja, es geht um unsere Würde. Und wissen Sie, wie viel da innerhalb dieser 2 Wochen jetzt schon unterschrieben haben, wo da drin ist? 16.000 Leute. Und das Ziel ist 100.000. Und vielleicht tragen wir mit der Sendung dazu bei.
Gerald Hüther, dann danke ich Ihnen herzlich für den Besuch im Studio. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Denn viele Menschen haben irgendetwas, was sie ihr Leben lang begleitet.
Ich kann etwas auswendig aufsagen und das ist ein Gedicht von Jewgeni Jewtuschenko. Das heißt Der Hase im Rausch. Das werden nicht viele kennen. Es ist nur sehr lange und deshalb mache ich nur den Anfang. Und es ist ein Gedicht, was man gerne auch jemandem vorträgt, der gerade Geburtstag hat.
Gerne.
Der Igel hatte einst zu seinem Wiegen feste den Hasen auch im Kreise seiner Gäste und er bewirtete sie alle auf das Beste. Vielleicht ist auch sein Namenstag gewesen. Die Bewirtung war besonders auserlesen, geradezu in Strömen floss der Wein, die Gäste gossen ihn sich gegenseitig ein. So kam es denn, dass Meister Lampe bald zu schielen anfing, er verlor den Halt und konnte nur mit Mühe sich erheben und sprach die Absicht aus, sich heimwärts zu begeben. An der Stelle höre ich auf, weil jetzt gehe ich auch heimwärts. Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audio-App. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
hr1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.